Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, bevor ich zu meiner heutigen Interviewpartnerin komme und sie berichtet, wie sie zur Fotografie gekommen ist, eine kleine Sache noch vorab. Die Einreichungsphase beginnt heute am 15. April 2025. Seit heute Morgen können alle, die mit fotografischen Bildern zu tun haben und aus dem sogenannten Dachraum sind, also aus Deutschland, Österreich und oder der Schweiz oder dort geboren wurden, ihre Buchpublikation einreichen und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ein gutes Fotobuch geht immer und wir machen Fotobücher sichtbarer. Ja, die Titel dürfen dieses Jahr ein Veröffentlichungsdatum zwischen dem 15. Juni 2024 und dem 14. Juni 2025 haben. Kleines Special für die Einreicher und insbesondere Verlage, die mehrere Titel einreichen möchten, bieten wir ein attraktives Paketangebot. All das findet ihr auf unserer Website unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und damit habe ich auch eine schöne Brücke geschaffen zu meiner heutigen Interviewpartnerin, denn einige ihrer Studierenden haben letztes Jahr ihre Bücher eingereicht und sind in der aktuellen Ausstellung dabei, die bis gerade noch in Reutlingen und ab 8. Mai in Köln zu sehen sein wird. Ja, herzlich willkommen, liebe Wiebke, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Andi. Freut mich sehr, dass wir mal ins Gespräch kommen.
Ja, meine erste Frage klassischerweise hier im Podcast ist, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Zur Fotografie bin ich gekommen, weil mich das Geheimnis so interessiert hat. Ich konnte Bilder einfangen und die waren dann in diesem Kasten irgendwie drin. Ich habe vorher versucht zu zeichnen, habe aber einen Vater, der Architekt ist und der hatte ständig Verbesserungsvorschläge und ich wollte mir einfach nicht reinreden lassen und bei Fotografie fand ich so klasse, dass man irgendwie sein Bild macht und alle Leute können was dazu sagen, warum fotografierst du das und was weiß ich und das ist doch viel interessanter und sonst wie, aber letztendlich weiß man nur selber, was man mit diesem Kasten einfängt und dann dieses Geheimnis zum damaligen Zeitpunkt dann die Filme zu entwickeln, in die Dunkelkammer zu gehen und wenn die eigenen Bilder dann sozusagen langsam zum Vorschein kamen, das hat mich sehr gereizt. Und danach darüber zu sprechen, fand ich total okay, aber im Prozess wollte ich nicht, dass mir jemand reinredet.
Wann war denn die erste Begegnung mit dem Kasten gewissermaßen?
Also das war relativ früh. Ich habe tatsächlich mit 14 beschlossen, dass ich künstlerische Fotografie studieren will. Das klingt so ein bisschen unwirklich, aber wir waren in einer Ausstellung von Sibylle Bergemann am Robert-Koch-Platz in Berlin und die hat mich total fasziniert und dieses Plakat hing dann, also aus den 80er Jahren, hing dann ewig in meinem Zimmer an der Wand. Das war diese alte Dame in Paris, die sich so aufstützt und so ganz alleine da sitzt und ganz versonnen ist. Und Sibylle hat wahrscheinlich damals einfach ihre Kamera, denke ich, auf den Tisch gelegt gegenüber und hat dann irgendwann abgedrückt in einem unbeobachteten Moment. Und ich fand das ein absolut faszinierendes Bild in seiner ganzen Poesie. Und ja, da wusste ich plötzlich, boah, das will ich auch. Ich will, ich möchte gerne beobachten und ich möchte von außen gucken. Ich war ja in diesem komischen Land DDR aufgewachsen und irgendwie wollte ich nicht direkt Teil davon sein, sondern Beobachterin sein und erzählen. Und ja, ich bin ganz viel ins Theater gegangen damals, habe mir ganz viel Filme angeguckt, vor allen Dingen in Babylon. Und bei Fotografie hatte ich das Gefühl, das ist genial. Man ist so unabhängig mit seiner Kamera und kann einfach loslaufen und kann die Welt beschreiben, so wie man sie sieht. Ja, dann bin ich mit 13 in einen Fotozirkel eingetreten. Mit 13 oder 14, weiß ich gar nicht. Und habe dann ziemlich straight angefangen zu fotografieren und Filme zu entwickeln und zu vergrößern. Und hatte einen ganz tollen Fotozirkelleiter, Hans Prefke, und der hat mich auch sehr geprägt.
Fotozirkel, sag da nochmal ein bisschen was dazu, das sagt mir jetzt nichts.
Also es gibt ja auch heute noch so Arbeitsgemeinschaften in Schulen und so, ne? Und das war im Haus der jungen Talente am Alex, also heutiges Podewil. Und da gab es eben so Arbeitsgemeinschaften, da konnte man Pantomime und was weiß ich alles machen. Und eben auch sozusagen eine Arbeitsgemeinschaft Fotografie. Im Osten hießen die Fotozirkel, lustigerweise. Und ja, und da bin ich jede Woche hingegangen und wir haben da alle in der Dunkelkammer gearbeitet und dann kam man raus und hat Hans Prewke seine Prints oder konnten also die Teststreifen gezeigt und so. Der hat nicht viel gesagt, aber der hatte einen unheimlich guten Blick. Und dann habe ich mir fest vorgenommen, also ich will künstlerische Fotografie studieren und in der DDR, also in der ganzen DDR, gab es aber nur 4 Studienplätze für künstlerische Fotografie im Jahr in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und dann dachte ich, ja, dann fange ich einfach mal an und werde sicher x-mal die Eignungsprüfung machen müssen. So war das damals. Und das war dann ziemlich überraschend, dass ich dann, könnte ich auch erzählen, die Geschichte irgendwie mit 18 plötzlich einen Studienplatz für Fotografie bekam.
Ja, wow, das habe ich schon mal gehört, dass das da reguliert wurde. Also man konnte sich nicht einfach irgendwo bewerben und konnte dann genommen werden, sondern das war sehr stark reglementiert.
Genau, wenn man sich heute richtig ins Zeug schmeißt, sage ich mal, dann hat man gute Chancen. Ich finde, das muss man auch Leuten immer wieder sagen. Also es war so, ich habe dann in der 11. Klasse die Eignungsprüfung Film gemacht, an der Filmhochschule in Babelsberg, weil ich nämlich den Film Winter AD von Heike Misselwitz gesehen hatte, der mich absolut fasziniert hat. Frauen in Männerberufen, also unglaublich harten Berufen im Osten. Und da wollte ich dann kurzzeitig, dachte ich, vielleicht will ich auch Dokumentarfilmerin werden. Und ich habe auch die Eignungsprüfung bestanden, konnte aber nicht Film studieren, weil ich nicht in die Partei der Arbeiterklasse eingetreten bin. Auch das eine längere Geschichte. Und dann habe ich eben in der 12. Klasse die Eignungsprüfung Fotografie gemacht an der HGB. Und man muss sagen, die HGB war zu dem Zeitpunkt eben wesentlich, war ziemlich unabhängig. Und also da konnten eben auch Leute studieren, die zum Beispiel, wo die Jungs nicht 3 Jahre zur Armee mussten, wie das zum Beispiel an der Filmhochschule in Babelsberg war. Das lag natürlich auch nicht an den Lehrenden, sondern war eine politische Setzung. Ja, und dann habe ich eben Fotografie studiert und das kam nur dadurch, weil das 1990 war und normalerweise konnten ja nur Leute Fotografie studieren an einer Kunsthochschule im Osten, die irgendwie vorher einen Beruf gelernt haben oder schon auch Lebenserfahrung hatten, weil man damals dachte, man kann irgendwie nicht gleich Kunst studieren, wenn man auch keine Lebenserfahrung hat mit 17, 18, wie das heute teilweise ist. Und die haben sich gedacht, okay, 4 Leute hatten sie, die studieren konnten. Und dann haben sie gedacht, das ist 1990, machen wir mal alles anders. Lassen wir mal 8 studieren und nehmen mal 2 so ganz junge Hühner, sage ich jetzt mal. Und das waren Grit Schwertfeger und ich mit 18. Das heißt, wir waren ein Experiment. Und auf die Weise haben wir beide dann, Grit und ich, wir sind heute noch eng befreundet, sofort nach dem Abi einen Studienplatz gekriegt und waren beide mehr als verblüfft sozusagen.
Das heißt, ihr seid jetzt mitten in der Wende quasi eingestiegen in die Hochschule.
Ja, 89 war ja die Mauer gefallen und dann haben wir ja im Februar die Eignungsprüfung gemacht. Und das war total lustig, weil das Thema der Eignungsprüfung war Veränderung und das hätte mich beinahe Kopf und Kragen gekostet, weil ich dachte damals, naja, ist ja klar, dass jetzt alle bei Veränderung irgendwie hier politische Dinge fotografieren, das ist mir zu platt. Und deswegen habe ich mir ein schwarzes Kleid genommen, damals mein Lieblingskleid, und habe das sehr, sehr unterschiedliche Leute anziehen lassen. Also ein Punk und eine alte Frau und ein kleiner Junge und was weiß ich, weil mich das Formale, das hatte so einen ganz weiten Rock, weil mich diese formale Veränderung, die dadurch passierte, dass völlig unterschiedliche Menschen dieses Kleid trugen, interessiert hat. Das hätte mich beinahe Kopf und Kragen gekostet, weil sie meine Arbeit so unpolitisch fanden. Und das erzählt aber eigentlich viel, weil mich immer das Formale sehr interessiert hat. Und auf der anderen Seite beschäftigt sich ja meine eigene Arbeit sehr stark mit gesellschaftlicher Transformation. Und das war damals eigentlich eine Verweigerung zu sagen, in 2 Wochen werde ich jetzt zum Thema Veränderung, also 2 Wochen hatte man ja für die Eignungsprüfung als Aufgabe hier, bei so einer Riesenumwälzung werde ich jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Bilder man einreichen musste, die das irgendwie, da hatte ich nicht das Gefühl, das mit Fotografie beschreiben zu können. Ja.
Waren denn dann zu dem Zeitpunkt die Lehrer aus der ehemaligen DDR noch da oder waren da auch schon die Veränderungen eingetreten?
Naja, Arno Fischer war da im Grundstudium. Gut, da war noch, also Herr Liebig, der war seit 1945 da, der war auch ein bisschen verzweifelt mit uns Jungen. Der dachte, um Gottes Willen, was ist mir denn jetzt hier vorgesetzt worden? Herr Liebe war da, Herr Jansung war da, Joachim Jansung war da und so weiter. Also die Peter Pachnicke war natürlich da als Ästhetikprofessor, der später nach Oberhausen gegangen ist. Evelyn Richter war da, aber also Helfried Strauß war da. Also die Veränderungen kamen eigentlich erst, also die neuen Professoren kamen erst 93 und es war ein sehr schmerzlicher Prozess, der dann da stattfand in den nächsten Jahren. Also ich war auch schon beim Abi Schulsprecherin gewesen und war eigentlich sehr frustriert, wie, sag ich mal, dieser Übergang von DDR zu Zusammenschluss DDR-BRD vonstatten gegangen ist. Und das hat sich dann an der HGB eigentlich nochmal wiederholt. Also wir bekamen dann eine Kanzlerin, die vom Bundesrechnungshof kam, und die hat uns dann auch erklärt, also wir hätten, weil wir sehr für Arno Fischer und sein Bleiben gekämpft haben damals als Studierende, auch internationale Unterschriftensammlungen gemacht haben mit Magnum-Mitgliedern und so weiter und so fort. Und die hat uns dann gesagt, wir wären ja bei der Umstellung von Ostmark zu D-Mark auch flexibel gewesen, das sollten wir jetzt mal auch bei den Professoren sein. Und das war schon herbe, denn in der Zeit, muss ich wirklich so sagen, sind dann die Professoren, wo wir als Studierendenschaft nicht dafür waren, dass die blieben, wie Joachim Jansung, der 4 Studierenden hatte, der ist dann Professor neuen Rechts geworden, während ein Arno Fischer eben das Glück nicht mehr hatte und dann mit einer ganz kleinen Rente im Alter zurechtkommen musste. Also diese Umbruchzeiten, die waren schon sehr ernüchternd, sage ich mal. Und dann kamen allerdings die neuen Professoren, also Joachim Brohm, Tim Rautert und Astrid Klein. Davor wurde Tina Bahrer schon berufen als Professorin. Das war natürlich irgendwie sensationell, die dann sozusagen aus dem Westen gefühlt zurückkam. Und insofern hatte ich das große Glück, dass ich sozusagen 2 ganz unterschiedliche Generationen von Lehrern und auch Lehrer mit sehr unterschiedlicher fotografischer Herkunft sozusagen hatte und in meinem Studium erleben konnte. Und insofern war das, finde ich, sehr genial. Also eben auf der einen Seite Arno Fischer, wie gesagt, und Evelyn Richter und natürlich auch Tina Bahrer, die ja eher aus unserer Generation schon kam. Und dann eben auch Joachim Brohm, Tim Rautert und Astrid Klein. Also im Nachhinein würde ich sagen top, sondern dass das alles in meinem Studium zusammenkam.
War der Unterricht im Klassenverband oder wie war das aufgebaut?
Naja, es war so, dass man das Grundstudium hatte, man sozusagen Dozenten. Also da war noch kein Klassensystem, wie das ja meistens so ist. Und dann im Hauptstudium, also nach dem Vordiplom, kam dann das Klassensystem. Und wie gesagt, also eben 92 habe ich Vordiplom gemacht. Und dann war eigentlich Klasse Jansung mit 4 Studierenden, Helfried Strauß mit 4 Studierenden und Arno Fischer mit 32 Studierenden. So sah das aus. Und Evelyn Richter, muss man auch sagen, die ja ihr ganzes Leben lang kein Geld hatte und so eine großartige Fotografin ist, die wurde dann Honorarprofessorin für die Ironie des Schicksals, weil man ja als Honorarprofessorin nur Ehre hatte und wieder kein Geld kriegt, ne? Ja, also was ich mir wirklich gewünscht hätte, wäre eigentlich, dass da eine Begegnung stattgefunden hätte. Also zwischen diesen wirklich tollen Positionen aus dem Osten und diesen super interessanten Positionen aus dem Westen. Aber auch da hat es nicht geklappt.
Ja, das ist ja fast schon ein Blick in die Zukunft, ne? Die Sache mit der Kommunikation untereinander vielleicht.
Ja, das ist so, also zum Beispiel Arno ist ja dann wirklich noch ganz lange nach Dortmund gefahren und hat da einen Lehrauftrag gemacht, weil er das Unterrichten so geliebt hat und ist ja unheimlich geschätzt worden von den Studierenden und wir sind dann mitgefahren, also weil er war ja dann auch schon ziemlich betagt und hat da immer bis nachts um vier irgendwie Kontakte geguckt und mit der Lupe und so und wir, also seine Studierenden aus Leipzig oder die ehemaligen Studierenden aus Leipzig, haben ihn dann gefahren in seinem Passat, hin und her gekarrt sozusagen und so sind wir aber eben auch nach Dortmund gekommen, also nicht nur um ihn zu fahren, sondern so hat es einen sehr regen Austausch gegeben mit den Studierenden aus Dortmund und das ist bis heute so, also dass uns Freundschaften verbinden und so. Insofern war das wieder ein Geschenk. Also Arno war ein Exportschlager, sag ich mal so. Dann kam auch Gisela Scheidler aus Dortmund über Arno an die HGB, deren Nachfolgerin ich ja später wurde, was ich natürlich im Traum nicht geahnt hätte damals. Also es war viel Bewegung drin und viel Austausch, was gut war. Aber ja, wie gesagt, es ist so, dass an der HGB eben auch, ich sage eben bewusst auch, du hast es auch rausgehört, eben leider dann alte Machtstrukturen dazu geführt haben, dass sich diese Strukturen erstmal verfestigt haben. Also dass sich zum Beispiel dann eben die Professuren neuen Rechts da im Senat abgekaspert wurden. Wo eben die Leute, die sich vorher auch nicht an diesen Strukturen, an diesen Machtstrukturen beteiligt haben, eben dann wieder durchfielen. Ne? Und das wäre auch meine Kritik an dieser Wiedervereinigung, dass eben sozusagen die unbequem waren im Osten, dass die dann eben auch nicht unbedingt im Westen erstmal gut gelandet sind, sozusagen. Ne? Aber vielleicht hat das was mit Macht zu tun, überhaupt.
Ja, das hat es ja ganz oft, aber ich will das hier gar nicht zu politisch werden lassen, unser Gespräch, sondern es soll ja um dich gehen. Wie war denn dann der weitere Weg?
Ja, also Arno hatte schon immer zu mir gesagt, deine Bilder sind alle viel zu schön. Der hatte mir dann eine Unterwasserkamera, eine Konica mit einem 28mm Objektiv in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, hier, Aufgabe, nachts, ausschließlich nachts fotografieren, damit ich nicht immer so schönes Licht habe, ohne durchgucken, damit die Ausschnitte nicht formal so gesetzt sind. Und nur mit, also die war voll automatisch mit Blitz, ne? Ich konnte nichts, also keine Schärfelegung, Schärfeverlauf, Ausschnitte, schönes Licht, nichts, so. Und eben nur fotografieren, ohne durchgucken. Und ich war stinksauer. Ich war so sauer, weil mir wurde alles genommen, was ich an Fotografie geliebt habe. Und ich habe sehr, sehr wütend fotografiert. Daraus ist die Serie San Severia, meine, wie ich später erst wusste, letzte Schwarz-Weiß-Serie entstanden. Und Arno hat mir da wirklich die Möglichkeit gegeben, diese Wut, die ich ja auch hatte, sag ich mal, in diesem Gefühl von Machtlosigkeit an verschiedenen Stellen, der Ausdruck zu verleihen in Fotografie, ja. Und ich war endlich meine gute Form los, sag ich mal, durch dieses Pam, Pam, weißt du, ich habe alles abgeknallt, nachts mit dem Blitz sozusagen. Und dann kamen die neuen Professoren und ich habe dann denen meine Arbeiten gezeigt und ja, die waren alle interessiert und freundlich, aber die haben für mein Gefühl eine unglaubliche Langeweile ausgestrahlt und haben uns erstmal gesagt, also es hat alles schon gegeben. Ja, es ist alles schon da. Und bei Arno war das immer ein absolutes Fest, wenn es ein gutes Bild gab, es war ein großartiges Ereignis und so weiter und so fort. Ich war dann in der Klasse von Joachim Brohm, weil ich mich mit Tim Rautert über Salgado verstritten hatte. Erst war ich nämlich bei Tim Rautert. Es war immer irgendwie egal, was man machen wollte. Ja, es hat alles schon gegeben, sozusagen. Und dann, klar, es hat ja auch vieles schon gegeben, zugegebenermaßen. Und dann hatte ich echt eine totale Krise. Ich war ja erst irgendwie 21 und dachte mir, naja, also wenn es alles schon gegeben hat, brauche ich eigentlich nicht mehr Fotografie zu studieren. So. Und war wirklich kurz davor aufzuhören. Und dann habe ich aber gedacht, was gibt's denn für Geschichten, die nur ich erzählen kann? Und habe wirklich in dieser Krise sehr ernsthaft überlegt, vielleicht gibt's ja noch irgendwas, was wirklich nur ich erzählen kann. Und dann sollte dieses Hochhaus am Alex, wo ich am 17. Stock aufgewachsen bin, abgerissen werden. Und dann habe ich gedacht, okay, also dieses Land verschwindet, in dem ich aufgewachsen bin, dieses System zum Glück ist verschwunden. Jetzt reißen die auch noch mein Haus ab. Damals, das war so eine Zeit, da sollte aus Kino International abgerissen werden, der Fernsehturm abgerissen werden und so weiter. Und da habe ich gedacht, naja, Moment mal, wenn jetzt hier eigentlich alles verschwindet, womit ich aufgewachsen bin, kann ich ja in Kürze gar niemandem mehr zeigen, wo ich herkomme. Ja? Und habe also angefangen, in diesem Haus zu fotografieren. Und das war das erste Mal, dass ich Fotografie dokumentarisch benutzt habe. Also was mich eigentlich nie vorher interessiert hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, so 6x9, schwarz-weiß, weißt du. Habe ich gemerkt, ja, die Bilder sind einfach alle nur trist. Und man denkt, ja Gott, weg mit dieser Ruine, also in diesem ganzen Müllhaufen. Also die haben überhaupt nicht erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Und dann war ich ziemlich krank, musste zu meinem Vater zurück, weil ich nicht alleine in meiner Wohnung wohnen konnte, Ofen heizen und so. Und dann habe ich mir da Familiendias im Bett angeschaut, weil ich sehr lange liegen musste. Und habe gemerkt, verdammt, diese Familiendias aus den 70er Jahren haben ja diese ganzen Zukunftsgedanken, dieses strahlende, aufbrechende, junges Paar, moderne Geborgenheit von Familie, die haben das alles, was ich mit meiner Fotografie nicht hinkriege zu erzählen. Und da habe ich das erste Mal kapiert, dass Fotografie halt natürlich immer nur im Hier und Jetzt Bilder aufnehmen kann und dass man eben manchmal Material aus einer anderen Zeit braucht, um eine Geschichte zu erzählen, die eben einen Bogen spinnt. Und habe dann diese Dias von meinem Vater mit seiner Kamera, seinen Objektiven in diesem leerstehenden Haus in Farbe nachfotografiert, weil wir haben in einer ziemlich orange gestrichenen Wohnung gewohnt und da fiel mir auf, dass ich mit meinem Schwarz-Weiß eigentlich am Ende bin. Und und da ist dieses Buch Moll 31 entstanden über das Verschwinden dieses Hochhauses, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe plötzlich gemerkt, aha, da ist ja ganz viel drin, was ich erzählen kann über dieses Land, also über diese Hoffnung, über dieses Lebensgefühl, über diese Geborgenheit, die so eine Wohnung haben kann und so weiter und so fort. Und eben auch das, was das Verschwinden dann einschließt. Und das war für mich tatsächlich die Entdeckung, dass ich dachte, aha, es gibt wirklich Geschichten, die nur ich erzählen kann und die interessieren dann auch andere Menschen, die ja ähnliche Erfahrungen machen. Und dann habe ich eigentlich gefunden, was ich mit Fotografie machen will. Und insofern war diese tiefe Verunsicherung, die ich da erfahren habe im dritten Studienjahr durch unsere neuen Professoren, war super gut, weil die mich wirklich hat fragen lassen, ja okay, was ist es denn, was ich leisten kann sozusagen?
Und dann kamen auch die positiven Rückmeldungen wahrscheinlich, ne?
Die kamen ziemlich schnell und was mich vor allen Dingen so gefreut hat, also zu dem Zeitpunkt wurde ich natürlich ganz viel gefragt, ja, wo kommst du denn her und so weiter. Und wenn ich gesagt habe, ich bin aus Ost-Berlin, hatte ich immer das Gefühl, bei meinem Gegenüber läuft so ein Film ab. Die denken jetzt, sie wissen, wie ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich immer gedacht, nee, stimmt nicht, du weißt gar nichts. Und plötzlich konnte ich, statt zu erzählen, konnte ich einfach dieses Buch rüberreichen. Und dann hat das Buch seine Arbeit ganz alleine gemacht. Und das fand ich auch faszinierend, weil Leute dann angefangen haben, darüber zu erzählen, wie sie selber aufgewachsen sind. Sie sind in Ausstellungen, wo ich das als Diaprojektion gezeigt habe, miteinander ins Gespräch gekommen. Und das wollte ich ja eigentlich. Es sollte ja nicht um Wiebke Loeper gehen, sondern es sollte ja darum gehen, vielleicht um eine Generation, um Vorstellungen, wie man leben will und so weiter und so fort. Und ich habe ja dann den N-Biermann-Preis gewonnen mit der Arbeit. Und das war lustig, weil ich sollte dann also die Preisträger mussten eine Ausstellung machen. Und dann habe ich versucht, das große Prinz zu machen und so, wie man dann denkt, wie man als Preisträger jetzt sein muss, sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, nee, es muss entweder dieses kleine Buch sein, was eher wie ein Tagebuch ist, oder eben, ich habe dann die Form der Projektion entwickelt, dass man im Grunde selber klickt und das Buch an der Wand durchblättert, ja, und diese Intimität erhalten bleibt und Leute eben, wie gesagt, über ihr eigenes Aufwachsen ins Gespräch kommen. Und was ich so geliebt habe, war eben, dass die bis heute, wenn ich Moll zeige, dass ganz viele dann gesagt haben, wie jetzt, das war im Osten, aber ich bin doch genauso aufgewachsen und das war im Westen und ja, und die Stühle hatten wir auch und wieso hatten denn die IKEA-Stühle im Osten? Und also dass so ganz viele Fragen und Geschichten und so ganz viel Kommunikation eigentlich daraus entstand. Und tatsächlich, ich habe ja dann mein Diplom danach über den öffentlichen Raum des Aufwachsens gemacht. Also Moll beschäftigt sich ja mit dem privaten Raum und Lahrt hat sich dann mit dem öffentlichen Raum beschäftigt, wo ich mich gefragt habe, was war das für ein komisches Land eigentlich? Wieso sah das so komisch aus und so hässlich aus teilweise, wie ich aufgewachsen bin? Und ich hatte einfach begriffen, um auf deine Frage zurückzukommen, okay, ich kann mit Fotografie Dinge untersuchen, für mich selbst, weil ich muss ja mich dem aussetzen. Also wenn ich ein Bild von meiner Schule will, die abgerissen wird, dann muss ich halt da hingehen und muss die fotografieren. Und dann merke ich, dass die vielleicht ganz anders aussieht, als ich sie erinnere oder als ich es erwarte. Und das liebe ich bis heute, dass ich so ein Bild im Kopf habe und dann gehe ich irgendwo hin und will dieses Bild machen und merke, es funktioniert ja überhaupt nicht. Das sieht ja vollkommen anders aus. Und deswegen ist Fotografie für mich wirklich ein Forschungsinstrument, weil man immer seine inneren Annahmen abgleichen muss mit dem, was eigentlich wirklich da ist. Und dadurch verändert sich bei mir das Denken und ich hoffe natürlich auch bei denen, die die Arbeiten dann sehen. Dass, also ich bringe denen ja was mit, ich zeige denen ja was sozusagen. Und ich bewahre natürlich auch was. Also zum Beispiel bei Lahrt war es so, dass für mich, da habe ich entdeckt, dass ich Stellvertreterbilder schaffen kann. Also ich habe dann gedacht, super, ihr könnt die Schule gerne abreißen. Ich habe jetzt ein Bild davon und das reicht mir. Das packe ich in meine Lad, in meine Kiste und damit ist gut. Oder das Kino International, habe ich jetzt das Bild, was ich gut finde, das packe ich in meine Kiste. Also ich freue mich, dass sie es doch nicht abgerissen haben. Aber diese Stellvertreterfunktion von Fotografie, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Es ist auch das, was dich heute noch antreibt, zu fotografieren?
Ja, also ich mache ja heute keine Erinnerungsarbeiten mehr. Ich merke, dass das für Studierende, ich glaube, in einem bestimmten Lebensalter ist man halt sehr stark überhaupt erstmal damit beschäftigt, auch die eigene Identität zu klären, wo man herkommt, was einen ausmacht, was einem wichtig ist, was einem heilig ist. Wo auch bestimmt natürlich zum Beispiel die Großelterngeneration verschwindet oder so, wo man dann denkt, okay, da will ich aber noch was beschreiben, was mir gerade verloren geht. So. Also was geblieben ist, ist, dass ich Fotografie genauso benutze. Also dass ich das als Forschungsinstrument benutze, in dem Sinne, dass ich eine Vorstellung von etwas habe und dann rausgehe und das überprüfe, ob ich dieses Bild überhaupt machen kann und dann eigentlich immer verblüfft bin, was ich stattdessen finde. Ja, das ist für mich nach wie vor so. Ja. Und ich bin total froh, dass es für mich selbst diese Erinnerungsarbeiten gibt, weil dadurch kann ich Dinge loslassen und kann dann auch leichten Fußes weitergehen.
Wenn du heute keine Erinnerungsarbeit mehr machst, wo hat sich dann deine Arbeit hinentwickelt?
Na, es hat sich dahin entwickelt, dass ich, also was geblieben ist als ein Thema von mir, ist auf jeden Fall, wie wir leben und wie wir wie wir Räume benutzen und was die auch ausdrücken über unsere Vorstellung von Leben oder von Welt. Also es ist ja so, dass in meinen freien Arbeiten eigentlich kaum Porträts vorkommen. Ich stocke so ein bisschen, weil ich heimlich eine Porträtarbeit angefangen habe in meinem letzten Forschungssemester, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe eigentlich immer sehr gern Porträts im Auftrag fotografiert, weil das so schön definiert war, ne? Also fahr dahin, fotografiere Wim Wenders, dann gibt's dazu ein Interview und dann kann ich einfach gucken, huch, wer ist eigentlich Wim Wenders? Also wie sehe ich den selber? Kann ein Porträt machen und fertig. So. Und dann wird es gedruckt und fein. Und in der künstlerischen Arbeit ist das ja viel komplizierter. Da ist ja die Frage, wenn ich einen Menschen fotografiere, wofür steht der jetzt? Also der soll ja nicht, wenn ich dich fotografiere, geht's ja... Das ist eben der Unterschied, ne? Wenn ich Andi Scholz für ein Magazin fotografiere, dann ist klar, das ist Andi Scholz und du erzählst dich selbst. Natürlich ist es nur mein Eindruck von dir dann. Aber wenn du in der freien Arbeit von mir, in der künstlerischen Arbeit auftauchst, ist natürlich die Frage, wofür stehst du? Ne? Für Männlichkeit oder für eine bestimmte Generation oder so. Und da wird es eben viel komplizierter mit den Porträts. So. Ja, also Stadt interessiert mich nach wie vor sehr und auch der private Raum, wie wir den gestalten und warum. Das hat natürlich auch was mit Gesellschaft zu tun. Also wie bauen wir uns eigentlich unsere Räume, in denen wir miteinander agieren?
Ist es dann der deutsch-deutsche Raum oder ist es auch der internationale?
Ja, also ich habe ja, ich habe verschiedene Artists in Residencies gemacht in L.A., in der Villa Aurora, die zum Glück nicht abgebrannt ist, war ich ja 3 Monate und da habe ich Welcome Home fotografiert, weil mich unheimlich fasziniert hat, dass in der amerikanischen Gesellschaft jeder Raum, in dem du lebst, den du, wenn du ihn erwirbst, es sich immer ein Spekulationsobjekt handelt. Und dass man eigentlich, man kauft sozusagen den Raum, in dem man lebt, schon wieder, um sich zu überlegen, was wäre der Wert, wenn ich den in 5 Jahren verkaufe. Also eigentlich dieses Nie-Ankommen, sondern so ganz kapitalistisch, ne, dass man eigentlich will, man das immer steigern und es muss noch größer und noch teurer und so weiter. Und das war kurz vor der Finanzkrise und vor der Immobilienkrise und ich fand das einfach verrückt, wie Träume verkauft werden, wo ja in Deutschland wird irgendwie gefragt, wie viel Quadratmeter und Dämmung und was weiß ich und in Amerika steht dann eben, also in Los Angeles in der LA Times, ist dann so eine winzige Werbe-App, wunderschöner Ausblick, $2 Millionen, so und... Und dann bin ich da hingefahren und habe mir eben diese Orte angeguckt, diese Wohnungen oder Häuser, die zum Verkauf standen und habe da heimlich fotografiert und hatte da sehr viel Spaß. Habe mir auch fiktive Ehemänner mitgenommen, die dann sich mit den Immobilienmaklern beschäftigt haben, damit ich in Ruhe fotografieren konnte. Also es muss nicht deutsch sein, sozusagen, aber es ist natürlich bei mir ganz oft wieder Berlin, weil Berlin auch so wunderbar ist in seinen ständigen Umbrüchen. Und bei mir ist es eben nicht so, dass ich wegfahren muss, um zu fotografieren. Also ich kann wirklich vor die Haustür gehen und kann anfangen. Also jetzt bin ich gerade wieder umgezogen und wohne wieder in einem völlig anderen Berlin und habe gerade die Gezeiten der Stadt von Kirsti Bell gelesen. Großartiges Buch, was endlich, auf das Buch habe ich immer gewartet, dass jemand so die Geschichte Berlins schreibt, muss ich sagen. Und wohne ja jetzt hier in der Gegend in der Nähe vom Wittenbergplatz, die zu 90% zerstört war, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sieht man ihr auch an. Und sowas interessiert mich total, zum Beispiel.
Jetzt würde ich doch gerne noch mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Du bist ja jetzt nicht nur als Künstlerin unterwegs, sondern auch als Lehrerin, als Professorin an der Fachhochschule in Potsdam. Wie ist es denn dazu gekommen? Du hast es vorhin schon mal so in einem Nebensatz erzählt, aber erzähl noch mal, wie es dazu kam.
Ja, ich hatte wahnsinniges Glück, muss ich sagen, an vielen Stellen in meinem Leben. Das ist wirklich ziemlich verrückt, wenn ich dir das jetzt so erzähle. Also ich habe ja dir vorhin erzählt, dass Sibylle Bergmann mein erstes ganz, ganz großes Vorbild war und ich liebe ihre Fotos bis heute sehr. Und ich muss sagen, ich habe von Sibylle alles gelernt, was ich für Jobs brauchte. Also ich habe an den Hochschulen ganz bestimmt gelernt, sag ich mal, was für meine künstlerische Arbeit entscheidend war. Aber für Jobs habe ich wirklich alles von Sibylle gelernt, der ich 5 Jahre assistiert habe. Und Sibylle war ja ein sehr, sehr scheuer Mensch und die hat angefangen, Modefotografie zu unterrichten bei Best Sabel. Das war so das private Gegenstück zu Letter. Und hat dann gesagt, oh Gott, Wiebke, das ist gar nichts für mich. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Kannst du mich nicht vertreten? Und ich war gerade aus Amerika zurück, hatte gerade meinen Meisterschüler gemacht, 2000. Wir haben mit Lux gerade unser Büro ausgebaut. Also völlig verrückte Zeit, ging eigentlich gar nicht. Ich habe Goldrausch gemacht, parallel 20 Stunden die Woche. Und dann habe ich noch angefangen zu unterrichten. Das war im Jahr 2000. Also du merkst, es ist 25 Jahre her, ein Vierteljahrhundert. Und habe eben so jung wie ich war, also mit 28, habe da plötzlich Sibylle Bergemann vertreten für Porträt- und Modefotografie und habe gemerkt, dass mir das unheimlichen Spaß machte. Und Best Sabel war ganz jung als Schule und habe dann da mal eben den Lehrplan für 3 Jahre Porträt- und Modefotografie entwickelt. Und dann sagte Arno, ja, ob ich nicht an der Schule Fotografie am Schiffbauer Damm unterrichten will, weil ich einfach schon immer sehr gerne mit Leuten, das hatte er ja auch früher erlebt, also mit anderen, mit Kommilitonen über ihre Arbeit gesprochen habe. Und dann hat er mich an die Schule am Schiffbauer Damm geholt und habe dann gedacht, ja, ich könnte ja langsam mal anfangen, mich irgendwie für Professuren zu bewerben. Also ich war richtig schwanger, muss ich sagen, als ich mich für die beiden Professuren beworben habe. Also da wir ja hier einen Podcast machen, kann ich auch nur alle jungen Frauen absolut ermutigen, nicht irgendwelche komischen Geschichten zu glauben, dass man schwanger keine Professur kriegt oder wenn man ein kleines Kind hat, irgendwie nicht arbeiten könnte oder so. Also als Rosa dann 11 Monate war, meine Tochter, habe ich dann die volle Professur an der FH angetreten in Potsdam und unterrichte sozusagen seit 25 Jahren Fotografie und seit 16 Jahren eben in Potsdam am Fachbereich Design. Und ich habe mich für Potsdam entschieden, weil ich, erstens kannte ich ja die Hochschule von Gisela Scheidler, also auch das wieder so eine Dortmund-Connection, dass ich halt zu Ausstellungen da war von den Studierenden von Gisela Scheidler. Ja, und dann habe ich mich da beworben, weil ich dachte, boah, da kann ich ganz viel lernen, weil es gab oder gibt bis heute nur eine Professur für Fotografie und alle anderen können ja andere Dinge. Also es gibt bei uns Interface Design als Studiengang, Produktdesign, Kommunikationsdesign und die europäische Medienwissenschaft. Das heißt, es gibt immer nur eine Professur für ein Lehrgebiet. Also wir sind 28 Professoren und können halt alle 28 total unterschiedliche Dinge. Und die Studierenden können natürlich auch alle sehr unterschiedliche Dinge. Und das fand ich total reizvoll, im Gegensatz zu meinem Studium, dass da so viele unterschiedliche Hintergründe, so viel unterschiedliches Wissen unterwegs ist. Und das genieße ich bis heute, ja.
Ja, und du bietest ein Fotobuchseminar an, habe ich von dir erfahren.
Genau. Also tatsächlich war das auch ein Grund für Potsdam, mich zu entscheiden, dass ich gedacht habe, wie cool, weil ich ja sehr fotobuchaffin bin in meiner eigenen Arbeit. Und dann dachte ich, da sind ja Leute, die können mit Typografie umgehen, was ich immer wollte. Wo mir aber als Fotografin gesagt wurde an der HGB, du bist Fotografin, du gehörst nicht in den Typografiekurs. Oder wir durften als Fotografen damals nicht in die Buchbinderei zum Beispiel, weil Fotografen hatten nichts in der Buchbinderei zu suchen, ne? Muss man sich mal vorstellen, wie sich Studium verändert hat, ne? Heute sagen wir natürlich interdisziplinär und unbedingt und guck überall rein und deswegen habe ich gedacht, ganz klar, das Fotobuch soll auch ein Schwerpunkt sein bei mir in der Lehre und deswegen mache ich eigentlich immer im Hauptstudium einen Kurs, wo fotografiert wird, also wo Bilder entstehen und einen zweiten Kurs, wo es um die Entwicklung der Form geht, ob im Raum oder im Fotobuch. Und ich bin total glücklich, dass Abschlussarbeiten dann auch von Kolleginnen von mir betreut werden, aus der redaktionellen Gestaltung, Susanne Stahl oder Christina Poth aus der Typografie, die dann da wirklich ihre Expertise nochmal einbringen.
Was bedeutet dir das Fotobuch eigentlich?
Na, das Fotobuch bedeutet für mich Unabhängigkeit an erster Stelle. Also Unabhängigkeit vom Raum, Unabhängigkeit von ganz vielen Begrenzungen. Also eine Ausstellung ist ja immer nur für eine bestimmte Zeit zu sehen, an einem bestimmten Ort, der sehr definiert ist. Da habe ich irgendwie Heizungen, Fenster, einen komischen Fußbodenbelag. Und im Buch kann ich ja, wenn wir jetzt erstmal vom Idealfall ausgehen, alles selbst entscheiden. Also ich gestalte den Raum, in dem meine Bilder gesehen werden, komplett selbst. Das ist Punkt 1, also dass man die gesamte Gestaltungshoheit hat. Und was ich noch so liebe an Fotobüchern ist, was ich schon bei Moll beschrieben habe, die sind ja so unabhängig. Also man macht sie fertig und dann gibt man sie in die Welt und dann, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Bücher haben Beine, ne? Begegnet man seinen eigenen Büchern irgendwo, kommt man irgendwo hin und da sind sie schon da. Und das heißt, sie werden gekauft, sie werden verschenkt, sie stehen in Regalen, sie liegen auf Tischen, in Läden, in Ausstellungen. Das finde ich grandios. Sie sind so klein. Also man kann sich sein Buch in die Tasche stecken und fährt irgendwie nach Honolulu und kann jemand seine Arbeit zeigen. Und zwar in dieser definierten Art und Weise. Ja, also sie sind so in sich ein Universum. Und ja, durch den Digitaldruck, durch die Indigo und so weiter, also sind wir ja auch Book on Demand, haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten wirklich die Möglichkeit gewonnen, auch in kleinen Auflagen recht unabhängig Bücher zu produzieren. Und auch das finde ich großartig. Also man könnte jetzt auch Dinge beklagen, ne, und so weiter. Aber ich finde, dass wir da als FotografInnen unglaublich wirksam sein können. Also ich finde das herrlich. Und Bücher bleiben. Und Bücher können nach 30 Jahren, Fotobücher, die sind immer noch da und erzählen sich selbst und man muss nichts tun. Also die machen ihre Arbeit ganz alleine.
Sehr schöne Antwort, danke. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Auch so eine Klassikerfrage von mir.
Wenn es mich beschäftigt. Also wir haben ja ganz viel natürlich die Frage in den Fotokursen, was ist ein gutes Bild? Und dann kommt oft die Antwort, ja, das ist ja auch Geschmack und so weiter und so fort. Und dann sage ich ganz oft, naja, dann darf jetzt jede Person in diesem Raum von dem Tisch, wo alle Bilder liegen, ein Bild auf einen anderen Tisch legen und alle anderen Bilder nehmen wir weg. Und dann merkt man so, da werden dann Bilder verteidigt und beschützt und zwar von vielen plötzlich. Ja? Und wenn man das immer weiter einschränkt, dann merkt man, es gibt aber ein paar Bilder, die irgendwie alle beschäftigen, wenn man vielleicht auch gar nicht genau sagen kann, warum. Und das ist für mich ein gutes Bild, wenn das Bild schafft, einen zu angeln. Und gut, Roland Barthes würde es mit dem Punktum beschreiben, ne? Also was ich irgendwie nicht auflösen kann, was mich irgendwie fasziniert. Und das sind dann meistens auch mehrere Menschen, denen das so geht. Und da kann man sich dann schon drauf einigen. Und dann kann man zwar am Ende immer noch sagen, ja, geschmacklich bin ich eher da oder hier. Aber man kann sehr genau sagen, beschäftigt uns das Bild oder nicht.
Dann kommen wir noch zum letzten Punkt heute in meinem Podcast hier. Muss die Fotografie viel mehr in der Schule stattfinden oder die fotografischen Bilder? Du hast ja selber auch Kinder. Wie siehst du das?
Also, ich glaube, es ist entscheidend, dass wir, natürlich ist Medienkompetenz heute super, super entscheidend. Und es ist super wichtig, dass wir darüber sprechen, was machen Bilder mit uns. Und deswegen unterrichte ich ja auch so gerne Fotografie, weil man gar nicht über Fotografie vorrangig redet, finde ich, sondern eigentlich über das Leben redet. Deswegen liebe ich es auch, Fotografie zu unterrichten, muss ich sagen. Und da stecken ja ganz viele spannende Themen drin, über die ich auch gerne mit dir reden würde, über KI und so weiter und so fort. Was heißt es jetzt? Wo geht's hin mit der Fotografie? Was hat heute überhaupt noch eine Bedeutung in der Fotografie? Ich sträube mich natürlich, das sage ich mal, was ich jetzt auch bei meiner Tochter mal, wenn ich mal mit drauf gucken darf, bei TikTok an mir vorbeirauschen sehe, zu sagen, natürlich ist das ist Fotografie, weil das ist irgendwie ein Bild, was aufgenommen wurde und die Person vor der Kamera hat es ja meistens auch gegeben. Die Frage ist, ob, also Fotografie ist eben so irrsinnig vielfältig, dass man das gar nicht alles in einen Topf werfen kann. Aber darüber zu sprechen, zu sagen, was machen diese Bilder mit mir, warum ziehen die mich an, warum sind die, haben die für mich so eine irre Vorbildfunktion oder was macht das mit mir, wenn ich diese Bilder so viel sehe, das ist auf jeden Fall eine super, super wichtige Aufgabe und ja, sofort, natürlich, wir können eben über Bilder, also über die Bilder als Brücke eigentlich auch über alles sprechen, weil es sehr schnell konkret wird und weil Bilder auch viel mehr in der Lage sind, zu zeigen, als wir vielleicht erstmal mit Worten formulieren könnten. Also ich glaube schon, dass sie uns immer noch emotional einfach sehr, sehr verwickeln. Deswegen haben sie eben auch so eine große Wirkung und so eine große Macht. Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen. Ja, was machen die mit uns? Also was für Bilder entstehen im Kopf? Was für Bilder bleiben hängen? An was für Bilder erinnere ich mich? Und so weiter. Und ich finde es absolut faszinierend, dass wir gerade an einem Punkt stehen, wo wir eben nicht mehr die Realität brauchen. Also es war ja früher immer so, ich musste ja raus, um ein Bild zu bekommen, ne? Und das ist ja nicht mehr so. Ich meine, klar kann ich schon länger innerhalb von Games fotografieren, sag ich mal, auf dem Bildschirm fotografieren und so weiter. Aber dass ich jetzt ein Bild, was ich gerne machen möchte, wie ich vorhin beschrieben habe, wo ich raus muss, um meine Vorstellung abzugleichen, dass ich dazu mit der Kamera nicht mehr raus muss, sondern mich formulieren muss für einen Prompt und dann ein Bild zurückbekomme. Das ist ja eigentlich was sehr Fotografisches, sage ich mal so. Ja? Und ich finde eben irre spannend, dass das jetzt von der Sprache ausgeht. Und dass wir ja so eine Hin- und Herbewegung eigentlich haben zwischen Sprache und Bild. Und dann kann ich mir auch das Bild wieder in Sprache verwandeln lassen. Also dass ich auch überprüfen kann, aha, wie könnte man denn auch dieses Bild zum Beispiel beschreiben, was ich da gemacht habe. Also diesen Prozess finde ich irre spannend. Und wir sind natürlich auch an einem Punkt, wo wir viele Bilder auch gar nicht mehr machen können aus bestimmten Gründen. Und dann auf so viele Bilder zurückgreifen zu können und die Bilder tatsächlich über KI erzeugen zu können, finde ich schon einen irre spannenden Prozess.
Liebe Wiebke, danke für das Gespräch und bis ganz bald. Dankeschön.
Ich danke dir. Also, mach's gut.
Ja, da haben wir erstmal einen Punkt gemacht und die Diskussion werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch vertiefen. Ja, kurz noch zu ihrem Lebenslauf. Wiebke Löpper wurde 1972 in Ost-Berlin geboren, studierte Fotografie in Leipzig an der HGB und ist Meisterschülerin von Joachim Brohm. Seit 2008 ist sie Professorin für Fotografie an der Fachhochschule in Potsdam. Sie lebt in Berlin. Ja, weitere Infos unter www.wiebkelöper.de und natürlich auch auf Instagram unter Wiebke Löpper genauso zu finden. Ja, das war's für heute. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt. Und wenn es Fragen gibt, eine Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Fotografie Neudenken, der Podcast.